In Vino Veritas, Nikolai, wir sitzen wieder zusammen und ich freue mich auf das nächste Glas Wein mit dir. Wer letztes Mal nicht dabei war, du bist ja, wie schon letztes Mal erwähnt, auch Kenner der Wissenschaft des Weins. Und darüber wollen wir was sagen.
Ja, also zunächst mal schön, dass du wieder da bist, bei mir zu Hause in München. Und vielleicht stoßen wir gleich mal an. Auf dein Wohl.
Auf unser.
Ja, das ist ein Rosé. Wow. Er ist jetzt leider schon mit dem Licht und ein bisschen Vorgespräch ein bisschen zu warm geworden. Aber ich schenke gleich nochmal was nach. Ja, in der Tat, ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren professionell mit der Frage, ob Weingenuss gesundheitlich vorteilhaft ist oder nicht. Und das ist ja ein furchtbar umstrittenes Thema. Und es gibt gerade eine ganz neue Studie, die geht um die Welt. Die hat jetzt zum Ergebnis gehabt, es bringt doch überhaupt gar nichts angeblich, moderat Wein zu genießen. Also ich kenne die ganze Datenlage und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass unter gewissen Bedingungen, nämlich zum Essen moderat und zu einem mediterran ausgerichteten Essen, die Datenlage so ist, dass es doch mit hoher Wahrscheinlichkeit einen gewissen Gesundheitsnutzen hat. Allerdings nur 1 bis 2 Gläschen am Tag und nicht mehr. Und ich habe jetzt hier nicht mal 0,1 eingeschenkt, also wenn man 0,2 Liter als Frau, sagt man, und 0,3 Liter als Mann konsumiert, dann ist man so in dem Bereich, den man noch mit ganz gutem Gewissen genießen kann.
Das heißt, wenn wir uns hier auf ein Glas Wein trinken, dann ist das ein bisschen mehr als das, was wir derzeit im Glas haben, wenn es um die Gesundheit geht?
Genau.
Ah. Ja. Heute haben wir ja das große Thema auch Herzgesundheit.
Ja.
Und nun bist du ja für die Deutsche Weinakademie und auch für die internationale Institution Wine in Moderation aktiv.
Yeah.
Was sagt die Herzgesundheit? Präventiv was trinken, genau die gleiche Menge? Und wie ist es eigentlich, wenn man schon eine Herzerkrankung hat?
Naja, also wenn wir über sinnvolle Effekte sprechen, dann geht es primär um Herz und Kreislauf. Denn viele Studien zeigen, dass eben über Alkohol auch ein gewisses Krebsrisiko entstehen kann, vor allen Dingen im oberen Bereich, im Mund, Schlund, Kehlkopf, Speiseröhre. Aber das sind vor allen Dingen die harten Alkoholiker, also die hochprozentigen. Und insbesondere, wenn man dazu raucht, ist das ein großes Risiko. Aber im Bereich Herz-Kreislauf gibt es eben gewisse Vorteile und da gibt es Thesen dazu, die biologisch plausibel sind. Also vielleicht die bekannteste ist, dass ein wenig Alkohol die Entzündungsneigung im Körper hemmt oder dass die Insulinsensitivität verbessert wird, dass die Blutgerinnungsneigung gehemmt wird. Das alles ist über den Alkohol erklärbar. Vielleicht auch noch, ja, ich glaube, viele werden das schon gehört haben, das sogenannte gute Cholesterin, das HDL-Cholesterin, wird dadurch angehoben.
Komme ich in der Praxis immer an meine Grenzen, wenn ich nämlich Personen habe, die einen erniedrigten Cholesterinwert habe und ich sage, tatsächlich führt auch Alkohol dazu, den HDL-Cholesterin zu erhöhen, dann gehen die Augen immer auf und sagen, ah, wie schön. Nee,
aber ich würde es mal nicht so hochhängen. Das ist vor allen Dingen das sind alles Mechanismen oder Effekte, die über den Alkohol ausgelöst werden. Die These beim Wein und insbesondere beim Rotwein, und hier haben wir ja so ein Stück Rotwein, einen halben Rotwein, da geht die These darum, dass diese Rotfärbung ja aus der Schale der Beeren, der Traubenbeeren,
Beerentrauben,
so rum, übergehen in den Wein und eben auch andere Begleitstoffe aus der Frucht, aus den Beeren. Man nennt sie sekundäre Pflanzenstoffe und für die gibt es eben auch eine ganze Reihe von biologisch plausiblen, protektiven Wirkmechanismen im Körper, zum Beispiel Schutz vor Oxidationsreaktionen im Körper. Also schützt auch dann vor Entzündungen. Man hat übrigens auch festgestellt, dass zum Essen das Ganze genossen eben auch dazu führt, dass man nach dem Essen weniger oxidative Sauerstoffangriffe hat, oxidativen Stress hat, wenn man also ein Glas Wein zum Essen
das genießt. Sagt man denn, dass das die Zellen gesund hält, oder?
Ja, sagt man so. Ja. Also wie gesagt, das sind die Thesen und es gibt zumindest eine wirklich gute Datenlage, die zeigt, dass diese Kombination mediterranes Essen und das Glas Wein dazu, das Gläschen Wein dazu, auf alle Fälle den meisten Menschen nicht schaden und vielen vielleicht sogar auch nutzen.
Jetzt haben wir heute so eine Mischung aus weißen und roten Wein, also ein Rosé. Und ich muss schon sagen, er schmeckt schon wieder so wunderbar. Was trinken wir denn heute eigentlich?
Ja, aus meiner zweiten Heimat, aus der Provence, Südfrankreich. Mhm. Früher, also ich habe ja seit über 30 Jahren meinen zweiten Wohnsitz in Südfrankreich und schreibe da meine Bücher. Ich habe mir da das Rosé-Trinken erst angewöhnt. Früher, vor 30 Jahren, Rosé zu trinken, das ging gar nicht, weil das war so irgendwie so minderwertiger Ausschusswein. Inzwischen sind die Rosés ja so hervorragend geworden, also zumindest die guten, die man dann eben kaufen sollte, sodass man das heute auch, muss man sich nicht mehr schämen, ein Rosé aufzutischen.
Ah ja, also ich bin erst da eingestiegen, wo ich immer fand, ein Rosé ist so lieblich auch schon anzusehen. Also der der macht einfach schon Lust zu trinken, allein weil er schön
ist. Der ist nicht lieblich, der ist trocken.
Ja, der ist trocken, also nicht lieblich vom Geschmack, aber schön anzusehen, allein das Auge. Ansonsten ist das wieder ein ganz feiner Wein.
Ich meine, in Südfrankreich trinkt jeder Mensch quasi im Sommer Halbjahr Rosé, schön kalt, bei der Hitze, wunderbar zum Essen.
Mhm. Ja, wunderbar. Würdest du das so weit runterbrechen, dass du sagst, je farbiger ein Wein ist, also je roter er ist, desto mehr sekundäre Pflanzenstoffe hat er, desto gesünder ist er?
Ja, kann man so vom Prinzip her sagen, dass also die Intensität der Farbe sicherlich damit zusammenhängt, wie viel Inhaltsstoffe da auch vorliegen. Mhm. Es mag Ausnahmen geben, aber ich glaube, das ist so eine ganz grobe Leitlinie, an der man sich halten kann. Ob sie dann alle immer gesünder sind, es gibt viel zu wenig Studien, die verschiedene Weinsorten in Bezug auf menschliche Gesundheit getestet haben. Es gibt natürlich diese Studien, die diese Inhaltsstoffe in höheren Konzentrationen im Tierversuch testen, im Laborversuch testen und ja, viele dieser Stoffe zeigen eben eine ganze Reihe von interessanten Wirkungen. Ob es dann beim Menschen im lebendigen Körper auch wirklich so funktioniert, das wissen wir leider nicht.
Da hakt immer der Übergang von Tierstudien auf den Menschen, dass die überhaupt nicht übertragen werden. Und dann, wenn man das mal googelt, dann findet man ja auch Resveratrol, also diesen roten Farbstoff, tatsächlich schon als Tabletten, als Nahrungsergänzungsmittel. Was hältst du davon?
Ja, das ist nicht der rote Farbstoff, aber es ist einer der bekannten Begleitstoffe. Ja, ich halte davon wirklich nicht viel. Also das, was in Tierversuchen gezeigt wird, Resveratrol hat Wirkungen, Schutzwirkungen, Krebsschutzwirkungen, lebensverlängernde Wirkungen bei Mäusen, bei Ratten. Wenn man das überträgt auf Menschen, müssten wir ein paar Liter Wein jeden Tag trinken, um diese Dosis zu erreichen. Ob das dann in Reinform als Supplement zugeführt genauso wirkt, muss man in Studien überprüfen und ich kenne keine Studien, die über 10, 20 Jahre gelaufen sind, mit der entsprechenden Dosierung, Placebo kontrolliert, um zu schauen, ob es dann weniger Herzinfarkte oder weniger Krebsfälle gibt. Das wissen wir nicht, es ist nicht getestet worden.
Ich stelle mir auch schwer vor, das durch die Ethikkommission zu bekommen, bei den Mengen, die ich mir jetzt gerade so vorstelle, die da nötig wären.
Als Präparat vielleicht schon, aber dann müsste es ein Placebo dazu geben und dann braucht man wahnsinnig viel Geld, um ein paar tausend Menschen 10 oder 20 Jahre lang zu verfolgen.
Und das ist eigentlich eine Überleitung zu unserem großen Thema heute, oder? Also das viele Geld, was man für große Studien braucht. Wir wollen heute sprechen über gesättigte Fettsäuren, die da sind, in leckerer Sahne, im tollen Käse, in der Butter, in Bacon. weniger im Fleisch, und dazu wirst du gleich was sagen, ja. Aber auch sowas wie Kokosfett oder möglicherweise auch Palmfett. Also wir haben jetzt hier die ganzen Lebensmittel, die ja ähnliche Schwierigkeiten haben, ein gutes Image aufzubauen, weil uns so lange gesagt wurde, ähnlich wie beim Alkohol, besser gar nicht und um Gottes Willen lieber eine Halbfett-Margarine als eine echte gute Butter. Was sagst
genau,
du dazu?
Ja, nicht, früher gab es keine Halbfett-Margarine, früher hieß es Hauptsache Margarine und keine Butter. Mhm. Also bin ich ja auch noch an der Uni ausgebildet worden. Butter macht Herzinfarkt und wenn du dich vor Herzinfarkt schützen wirst, musst du die gute Margarine essen. So bin ich von der Uni als Absolvent sozusagen in das richtige Leben gestartet und 1979 in ein Forschungsprogramm aufgenommen worden als junger Wissenschaftler und habe zu meinem großen Erstaunen diese Studien nachvollziehen müssen, als Meta-Analyse zu dokumentieren und habe festgestellt, dass diese Studien das gar nicht ergeben haben, dass das gar nicht stimmte, dass das überhaupt nicht annähernd die Wahrheit war. Und da war ich wohl sehr verblüfft. 1979 stieg ich da ein, 1980 habe ich das erste Mal darüber gesprochen, auf Vorträgen oder in kleinen Veröffentlichungen. Und sofort wurde ich angegriffen von der Margarineindustrie.
Butterlobby.
Ich sei von der Butterlobby. damals wusste ich noch gar nicht, was eigentlich eine Butterlobby ist und wer dahinter alles stecken könnte. Nein, ich habe das aus freier Überzeugung gemacht oder beziehungsweise aus Empörung, weil das, was ich an der Uni gelernt hatte, offenbar nicht stimmte.
Und da kann ich einstimmen in diese Empörung, weil du hast mir vor 20 Jahren dann den Kopf gewaschen, als ich fertig war mit dem Studium und dachte, was redet dieser Mann da, wenn er sagt, das ist alles ganz anders, als ihr es gelernt habt. Und so war ja der Tenor damals, weil das, was ich im Studium gelernt habe, war, gesättigte Fettsäuren sind böse, sind schlecht, müssen wir meiden. Die einfachen Gesättigten wurden so wie die Schweizer behandelt, also neutral, da wurde ganz wenig drüber gesprochen und sehr promotet wurden damals die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Genau. Aber die gesättigten Fettsäuren waren die schwarzen Schafe unter den Fetten und damit, weil sie ganz viel eben in Milchfett sind, alles was Butter, Sahne, Creme fraiche, Mascarpone,
Käse
ist, wurde sofort negiert, sollte man nicht essen. Und
die Milch nur noch als Magermilch.
Ja, genau. Ich habe ja dann in den USA gelebt, dort habe ich nicht nur die 0,3%ige Milch getrunken, sondern 0,1.
Ja, ja.
Aus Angst.
Grauenvoll.
Ja, wirklich grauenvoll. Und dann kam ich aus den USA wieder, lernte dich kennen und mein Leben war auf den Kopf gestellt, weil das, was du gesagt hast, und damals ging es ja um eines der ersten Bücher auch, Ein Mammut auf dem Teller, wo ich gerade eine Freundin sprach, die hat gesagt, die war krebserkrankt und die hat gesagt, sag dem Nikolai Worm mal, dass er der Anlass ist, dass ich auf Low Carb umgestellt habe. Also das gebe ich hiermit weiter. Es nahm mir damals schon seinen Lauf. Also, und ich war erstaunt, dass sie so ein Fachbuch las, weil sie ist eigentlich eine ganz normale Endverbraucherin, Esserin, die einfach für ihre Gesundheit sorgen will. Was ich aber sagen möchte ist, das, was du im Studium schon falsch gelernt hast, habe ich im Studium falsch gelernt und ganz ehrlich, heute habe ich Praktikantinnen bei mir mit im Team, die lernen es immer noch und die Arbeit, auf der ich jetzt heute auch oder mit der ich über die ich mit dir sprechen möchte, gebe ich auch meinen Studentinnen oder Studierenden zum Lesen und die sagten, wieso lernen wir das denn nicht? Kannst du dir das erklären, wie es dazu kommt?
Die Frage stelle ich mir auch und das ist eigentlich ein Skandal.
Ja.
Dahinter stehen große Institutionen, die nichts ändern wollen. Mhm. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung denkt nicht dran, ihre Empfehlungen dementsprechend anzupassen.
Mhm.
Interessanterweise hat die Deutsche Diabetesgesellschaft in ihren neuen Ernährungsempfehlungen, die gerade rausgekommen sind, ganz klipp und klar erklärt, gesättigte Fettsäuren sind kein Risiko und diesen alten Mythos kann man mit gutem Gewissen begraben. aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die ja auch für die Gemeinschaftsverpflegung verantwortlich ist, wenn man als Kantine, Krankenhaus, Kindergarten, Kitas und so weiter, Altersheime, wenn man zertifiziert werden will, muss man sich nach diesen Empfehlungen richten und da heißt es nach wie vor, wie eh und je gesättigte Fettsäuren sind nicht gut, sind zu meiden, das sind die anderen Fette zu bevorzugen. Mhm. Und das Problem ist eben, wir essen ja nicht einzelne Fettsäuren, wir essen ja Lebensmittel. Und das Lebensmittel, was sicherlich am meisten darunter gelitten hat, waren Milch und Milchprodukte, weil das ist das Nahrungsfett, was wirklich einen hohen Anteil dieser Fettsäuren hat. Allerdings am meisten darunter gelitten hat sicherlich die Milch und die Milchprodukte, denn diese Nahrungsmittel enthalten halt besonders viel von gesättigten Fettsäuren. Allerdings, viele sind kurzkettige, mittelkettige, langkettige Fettsäuren und in der ganzen Diskussion problematisch sind ja nur drei Fettsäuren ausgewiesen, weil sie den Cholesterinspiegel anheben können. Und Milch und Milchprodukte bestehen eben nicht nur aus Fett, sondern auch aus Proteinen, aus Peptiden, begleitet von Mineralstoffen, von Spurenelementen, von Vitaminen. Und diese begleitenden Stoffe modulieren ja die Wirkungen im Körper. Und wenn man dann in die Studien, die Langzeitbeobachtungen durchgeführt haben, dann sieht man, wer viel Milch und Milchprodukte konsumiert, nicht mehr bei der Butter sieht man ein Risiko und bei Milch und Milchprodukten sieht man überhaupt kein erhöhtes Herz- oder Herz-Kreislauf-Risiko, eher das Gegenteil. Und das ist altbekannt und das setzt sich einfach nicht durch in der Lehre und das ist wirklich ein Skandal. Mhm.
Dann wurde ja mal eine lange Zeit gesagt, man soll so ungefähr 20 Gramm Butter am Tag essen, also dann würden keine Probleme auftreten. Gibt es dann Upper Limit noch? Also dass ja, man
das
so
ist, also, es ist völliger Quatsch. Kommt ja darauf an, wie der eigene Stoffwechsel funktioniert. Es kommt darauf an, was man dazu isst, was man nicht isst. All das beeinflusst unseren Stoffwechsel und solche Pauschalempfehlungen sind komplett unsinnig.
Mhm. Wozu isst du Butter? Nimmst du es auch auf ein ganz normales Brot?
Also wenn ich mal Brot esse, dann esse ich entweder das selbstgebackene Sauerteigbrot von meiner Lebensgefährtin, von meiner Frau. Und das ist wirklich so lecker mit französischer gesalzener Butter aus der Normandie. Dann ja, genieße ich das aber. Oder in Frankreich mal ein Stück Baguette mit Aprikosenmarmelade, da muss eine gute gesalzene Butter drunter. Aber ich esse ja kaum Brot oder höchst selten Brot. Also insofern ist das für mich so ein Luxus, den ich mir gelegentlich mal leiste. Mhm. Ansonsten zu manchen Gerichten beim Essen, also beim Kochen, kommt zu manchen Gerichten einfach ein bisschen Butter dazu. Aber es hält sich in Grenzen. Mein Basisfett ist Olivenöl.
Ja. Und da drin lässt sich ja auch so ein Steak gut braten und dann gebe ich immer noch ein bisschen Butter mit dazu für das Butteraroma. Aber verrat mir noch, kalte oder warme Butter?
Also ich gebe auf mein Steak.
Ich meine aufs Brot.
Achso. Nein, kalt.
Ja, ne? Kalt, also so. Ja. Mhm, genau. Dann, also das finde ich auch wahnsinnig lecker, wenn es dann so schön schmiert. Ja, auch die Butter. Jetzt haben wir heute das Gefühl, ist doch gut, Butter zu essen, ist doch normal, Butter zu essen. Wir beide machen das, vielleicht auch einige andere Aufgeklärte, die das sagen. Aber trotzdem haben wir ja viele, viele Jahrzehnte damit uns rumgeschlagen, dass wir das nicht essen sollen. Wie kam es dazu? Warum müssen wir uns heute wundern, dass so ein Naturprodukt wie die Butter eigentlich so in Misskredit gezogen wurde?
Die Story begann eigentlich damit, dass der damalige US-amerikanische Präsident Dwight Eisenhower einen Herzinfarkt bekam auf dem Golfplatz 50er Jahre. Parallel dazu wusste man schon, in den USA steigt die Herzinfarktrate enorm. Mhm. Parallel dazu liefen Forschungen, die überprüft haben, woran kann es denn liegen, welche Risikofaktoren für Herzinfarkt findet man denn und die Framingham-Studie, vielleicht eine der bekanntesten Langzeitstudien damals, hatte dann gefunden, Rauchen, Bluthochdruck und hoher Cholesterinspiegel, das sind so typische Risikofaktoren für Herzinfarkt. Und parallel dazu haben einige Stoffwechselforscher in den USA getestet, was beeinflusst denn den Cholesterinspiegel, wodurch steigt denn der an? Und hat dann eben Nährstoffe getestet, also die Zufuhr von verschiedenen Nährstoffen. Mhm. Und da fiel auf, dass einige gesättigte Fettsäuren, nämlich drei Stück, es gibt über 20 gesättigte Fettsäuren, aber drei davon, das ist die Laurin, die Myristin und die Palmitinsäure, die können, wenn man sie Probanden gezielt zuführt, unter kontrollierten Stoffwechselbedingungen dann erhöht, das den Cholesterinspiegel. Was man allerdings auch schon damals gesehen hat, das erhöht das LDL-Cholesterin, das Böse in Anführungsstrichen, und das gute HDL-Cholesterin aber auch. Mhm. Das wurde aber dann nicht so beachtet. Auf alle Fälle, das war dann plausibel, nicht? Also hoher Cholesterinspiegel, erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, gesättigte Fettsäuren, nämlich die drei, erhöhen den Cholesterinspiegel, also machen gesättigte Fettsäuren Herzinfarkt. So einfach war diese Schlussfolgerung.
Also man hat von diesen drei auf die große Gruppe der um und bei 20 Fettsäuren geschlossen und hat gesagt, alle sind.
Genau, und dann hat man geguckt, wo sind denn gesättigte Fettsäuren drin? Mhm. Und dann wurden alle Nahrungsmittel mit einem höheren Anteil an gesättigten Fettsäuren verdammt. Okay. Risikofaktor, soll man nicht mehr essen. Milch nur noch als Magermilch. Mhm. Ja, also das war ja damals krass, 1,5% war ja schon zu viel. Die Kinder sollten Magermilch trinken.
Ja, ja.
Ja, und da ist ein Riesenfehler entstanden in dieser Geschichte. Ansel Keys, der Forscher, der wohl am bekanntesten ist, der diese Stoffwechselarbeiten dann weltweit verbreitet hat und seine These durchgesetzt. Er hat sich weltweit durchgesetzt mit seiner These und hat die amerikanische Regierung dazu gebracht, tatsächlich das in die offiziellen Empfehlungen zu übernehmen, dass man bitte gesättigte Fettsäuren so weit wie möglich nicht mehr essen sollte und lieber durch ungesättigte ersetzen sollte. Man hat damals in diesen Stoffwechselstudien eben auch gesehen, dass gewisse ungesättigte Fettsäuren, die Linolsäure, eine zweifach ungesättigte, oder auch die Ölsäure, eine einfach ungesättigte, die ist im Olivenöl reichlich drin, die Linolsäure ist im Sonnenblumenöl, Weizenkeim, Maiskeimöl, Sojaöl drin, dass die den Cholesterinspiegel senken kann. Ja, das war natürlich hochinteressant für eine Industrie, die Sojaindustrie, die Maisindustrie, die Sonnenblumenindustrie.
Die Margarine.
Das war die hatten ja vorher das ganze Zeug vor allen Dingen als Tierfutter angebaut bzw. vermarktet. Und auf einmal kam die zündende Idee, wir können ja aus unseren Produkten was viel Hochwertigeres machen und mit einem Gesundheitsbenefit vermarkten. Und so wurde die Margarine hochgejubelt als das Mittel, um Herzinfarkt vorzubeugen.
Mhm. Das erleben wir immer wieder, dass wenn die Industrie irgendwas spitz kriegt aus der Ernährungswissenschaft, was sich leicht umsetzen lässt in der Produktentwicklung, dass wir dann auf einmal den Hype haben, dass es uns so bewusst gemacht wird oder werden soll, dass die Produkte ganz besonders gut sind.
Und dann kam aber noch ein entscheidender Schritt dazu. Dann hat natürlich diese mächtige Lebensmittelindustrie gedacht, amerikanische Forscher ist ja ganz gut, aber wir brauchen ja auch in England Forscher und in Deutschland Forscher, die das Thema bearbeiten. Und so ist zum Beispiel Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre an der Uni in Hamburg oder an der Uni in München wurden solche Fettstoffwechsellabors auf einmal eingerichtet für viel Geld. Mhm. Und wo kam das Geld her? Aus der Margarineindustrie. Und dann wurden eben Forscher sozusagen
genutzt.
Gut unterstützt, sagen wir mal so. In der Forschung gut unterstützt.
Ja. So, und dann ist ja die Frage, wurde es denn jemals nachgewiesen in hochwertigen Studien, also nicht in Beobachtungsstudien, sondern in hochwertigen Studien, klinischen Studien, die auch eine Kausalität nachweisen, dass das, was ich esse, also das Cholesterin, was in meinem Essen ist, tatsächlich dazu führt, dass es meinen Cholesterinspiegel im Blut erhöht? Weil das ist ja eigentlich der The Gap sozusagen, den Link, den wir brauchen.
Ja, genau, das... Es begann eigentlich schon in den 60er Jahren, dass man dann wiederum in den USA in bevölkerungsweiten Studien erstmal, ich würde gerne noch mal das ein bisschen ausholen,
ja, gern.
In bevölkerungsweiten Studien geguckt hat, also nicht in kontrollierten Stoffwechselbedingungen, sondern in einfach Beobachtungen von Bevölkerungen. Sieht man denn bei Menschen, die mehr gesättigte Fettsäuren in der Nahrung haben, einen höheren Cholesterinspiegel als die, die niedrigere Zufuhr an Gesättigten haben? Nein, man fand da eigentlich keinen Zusammenhang. Und wenn, dann war der so gering, dass er klinisch nicht relevant war. Und dann hat man Langzeitbeobachtungsstudien durchgeführt. Auch die Framingham, diese berühmte Studie, die gezeigt hat, also hoher Cholesterinspiegel ist ein Herzinfarktrisiko. Die hat auch geguckt, ob denn die Zufuhr von gesättigten Fettsäuren ein Herzinfarktrisiko ist. Und da kam raus, nein, das wurde aber nicht verbreitet, das wurde nicht entsprechend,
durfte nicht sein.
Das durfte nicht sein. Und so kam Studie nach Studie nach Studie. Und ich habe im Jahr 1998 eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht. Da waren schon 18 solche Langzeitstudien veröffentlicht worden. 18 riesige Studien. Und davon hatten wenn ich mich recht erinnere, 15 keinen Zusammenhang zwischen gesättigten Fettsäuren und Herzinfarkt zeigen können. 3 konnten den Zusammenhang finden. Und wenn man dann in die Literatur guckte, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung verbreitet wurde, dann wurden diese 3 immer als Kronzeugen erwähnt, zitiert. Die 15 anderen wurden nicht erwähnt.
Okay, da ist einiges schiefgelaufen. Um was geht es denn eigentlich beim Cholesterin? Geht es nur um den Herzinfarkt oder worum geht es eigentlich? Was geht es um Sterblichkeit?
Ja, es ging damals vor allen Dingen um Herzinfarkt. Inzwischen geht es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor allen Dingen. Es geht um Diabetes, Insulinresistenz, Diabetes, um diese Linie. Also das sind so die wichtigsten Themen. Aber du hast vorhin noch nach kontrollierten Studien gefragt.
Genau.
Also was ich bisher beschrieben hatte, sind ja reine epidemiologische Arbeiten, die in der evidenzbasierten Medizin eher geringere Aussagekraft haben. Wenn man ursächliche Zusammenhänge beweisen will, dann muss man kontrollierte Experimente am Menschen machen. Randomisiert kontrollierte Studien, in denen man eine Gruppe der herkömmlichen durchschnittlichen Ernährung zuführt und eine Vergleichsgruppe, zum Beispiel eine gesenkte Zufuhr, eine geminderte Zufuhr an gesättigten Fettsäuren hier essen lässt. Es gab da 2 Modelle, entweder fettarm, sodass die gesättigten Fettsäuren dadurch gesenkt wurden, oder Fettaustausch, indem man eben statt Butter Margarine gegeben hat und ähnliche Verfahren gemacht hat. Und auch da war es so, dass in den allermeisten Studien in den 60er, 70er, 80er Jahren rauskam, das bringt nichts. Das bringt nicht weniger Herztote, nicht weniger Gesamtsterblichkeit, nicht weniger Herzinfarkte. Und die Datenlage wurde entweder ignoriert oder sie wurde nur teilweise zitiert und die unpassenden Studien immer weggelassen. Und inzwischen gibt es eben eine Institution, die Datenlage ganz aktuell und komplett nochmal aufgearbeitet hat. Das ist die Cochrane-Institution. Die hat eine Meta-Analyse veröffentlicht 2020 im August. Das sind alle diese hochwertigen, randomisiert kontrollierten Studien zusammenfassend ausgewertet worden. Und dann hat man aber auch noch die Studien rausgenommen, wo es eben auch noch Zusatzinterventionen gab, also mehr Gemüse oder mehr Nüsse oder mehr Rauchentzug, also eine Mehrfachintervention, die hat man dann rausgenommen, so dass man nur den Vergleich hatte, mehr gesättigte gegen weniger gesättigte Fettsäuren. Und dann kam eben ganz eindeutig raus, es gibt nicht ein, es gibt null Vorteile bezüglich Todesfälle, wenig, nicht, kein Vorteil bezüglich Herzinfarkt, tödlicher Herzinfarkt oder andere Herzerkrankungen. Es gab eigentlich überhaupt keinen präventiven Vorteil.
Das heißt, wenn ich mir jetzt einen guten Gemüseauflauf mache, dann eine schöne Schmandsoße mit Käse überbacken esse, habe ich kein erhöhtes Risiko und darf das besten Gewissens machen?
Naja, vor allen Dingen, wenn du es einmal machst und, oder gelegentlich machst, hat das sowieso keinen Einfluss. Mhm. Entscheidend ist aber auch noch, was du dazu isst. Wenn du viel Kartoffeln und Reis und Brot isst, dann beeinflusst es den Stoffwechsel eher ungünstig. Also diese Kombination viel Zucker, viel Stärke plus viel gesättigte Fettsäuren wird anders verstoffwechselt, als wenn du vor allen Dingen Gemüse dazu essen würdest. Mhm. All das spielt damit rein. Es ist also schon ein sehr kompliziertes Thema.
Es geht immer um die Partnerwahl sozusagen. Wenn die Sahne auf ein Gemüse trifft oder der Käse auf ein Gemüse, macht das was anderes bei mir im Körper, als wenn die Sahne auf die Nudel trifft oder auf eine Kartoffel?
Ja, erstens das und zweitens, wir leben ja nicht in einem Stoffwechsellabor unter kontrollierten Bedingungen. Im täglichen Leben sind die Effekte, die man da sieht, mal ein bisschen mehr Butter oder Sahne oder weniger, die sind ja minimal. Mhm. Die sind ja meistens überhaupt nicht mal nachweisbar, denn entscheidend für die Höhe des Cholesterinspiegels ist immer noch die Leber und die genetische Anlage und das, was die Leber produziert, das ist viel, viel entscheidender als das, was man jetzt hier über ein bisschen Nahrungsfett hin oder her manipulieren kann.
Und das ist so interessant. Also es ist ja schon so, dass ein erhöhter Cholesterinspiegel tatsächlich etwas mit der Herzgesundheit macht. Da sind wir, da können wir ein Häkchen hintermachen.
Nein.
Auch nicht.
Nein.
Also, alles über den Bord.
Ich habe ja vorhin schon dieses böse LDL-Cholesterin genannt. Inzwischen weiß man, dass man auch dieses LDL-Cholesterin nochmal unterscheiden muss zwischen kleinen, dichten LDL-Partikeln und großen, lockeren LDL-Partikeln. Und da gibt es tatsächlich auch einfach verständliche, plausible Erklärung. Wenn diese LDL-Partikel, das sind ja so Fetttransporter im Blut, wenn die klein genug sind, dann passen die tatsächlich durch die Innenauskleidung der Arterien können in die Zellen einwandern, in die Wand der Blutgefäße einwandern. Dort werden sie von Fresszellen aufgefressen und unter schlechten Bedingungen, da kommen noch andere Faktoren dazu, können sie, die sich dann eben ablagern. Und es bilden sich sogenannte Schaumzellen und es entsteht die Atherosklerose.
Und wenn das machen die Kleindichten?
Das kleine Dichte können durch die Zellwand aufgenommen werden, die großen lockeren eher nicht oder gar nicht. Und deswegen sagt man heute, also man muss das LDL auch nochmal unterscheiden. Und wenn jemand seinen Gesamtcholesterinspiegel ausgewiesen bekommt beim letzten Laborbefund, der sagt also wirklich herzlich wenig aus über das Gesamtrisiko. Das, was man heute in den Leitlinien für Ärzte auch vorgibt, ist das sogenannte Nicht-HDL-Cholesterin, weil man inzwischen weiß, dass nicht nur das LDL problematisch ist, sondern auch andere Blutfetttransporter, das sogenannte VLDL-Cholesterin, die triglyceridreichen Lipoproteine, Fachbegriff, die mit einem bestimmten Protein verbunden sind, das ApoB-Protein. Und alle die gelten als potenziell atherogen.
Mhm. Also eigentlich müssen wir unterscheiden beim Cholesterin, ist es HDL oder ist es nicht HDL?
Genau, man nimmt also als entscheidende Größe heutzutage das Nicht-HDL-Cholesterin. Mhm. Man zieht also vom Gesamtcholesterinspiegel den HDL-Wert ab und schaut sich den Rest an. Und der Rest, quasi alles, alles Fettstoffwechseltransporter, die potenziell Atherosklerose fördern können.
Okay, also wir müssen unseren Blick ganz doll ändern, was die Laborwerte angeht. Was ist immer schwierig, wenn man nämlich als Ernährungsberaterin mit Ärzten zusammenarbeitet, dann kriegt man den Standardwert. Also dann reicht meistens schon LDL und HDL und der Fokus wird immer noch so sehr auf das LDL gelegt. Wir müssen von diesem Blick weg.
Naja, früher zu Zeiten von Dwight Eisenhower, als die ganze Story losging, waren die Leute ja überwiegend noch schlank und haben auch relativ hart noch körperlich gearbeitet. Und wer da einen hohen Cholesterinspiegel hatte, der hatte wahrscheinlich eine genetisch schlechte Veranlagung. Heutzutage sehen wir ja vor allen Dingen und immer mehr Menschen, die eine andere Fettstoffwechselstörung haben, Dyslipoproteinämie, also eine verkehrte Zusammensetzung der Blutfette. Und die ist vor allen Dingen bedingt durch Fettleibigkeit, durch körperliche Inaktivität, durch Stress, Bauchfett, Leberfett. Und da sehen wir eine andere Konstellation und die sind eigentlich diejenigen, die heute viel relevanter sind, weil wir in einer Gesellschaft leben, die immer dicker wird und immer bequemer lebt. Und da spielen eben diese triglyceridreichen Lipoproteine eine ganz große Rolle. Und da hat sich der Fokus sehr geändert und da ist eben nicht das LDL alleine irgendwie entscheidend.
Ja. Nun bist du ja sehr bekannt dafür, dass du den Fokus auf die Leber legst. Das Leberfastenprogramm basiert auf deinem Wissen, wo man einfach sagen kann, wenn die Leber entfettet wird, verbessern sich ganz viele Faktoren, die sich aus der Leber heraus entwickeln. Wenn wir jetzt uns überlegen, die Leber soll anders programmiert werden. Also sie soll nicht mehr so viel Cholesterin loswerden, sie soll nicht mehr so viel VLDL loswerden, so viel IDL, so viel LDL, also dieses ganze Non-HDL. Was müssen wir denn machen? Was gehört auf den Teller, beziehungsweise was braucht die Leber an Information, dass die nicht diese fehlerhaften Produkte produziert?
Naja, also die Leber fängt an, falsch zu funktionieren, wenn sie fett wird. Und je fetter sie wird, desto mehr versucht sie, Fett wieder loszuwerden und gibt dann eben auf diese Fetttransporte viel Fett drauf und schickt es ins Kreislaufsystem. Das heißt, die wichtigste Maßnahme ist, die Leber zu entfetten. Mhm. Da gibt es eine Grundregel, die immer funktioniert, wenig essen, also abspecken. Mhm. Da geht natürlich auch Fett aus der Leber raus. Aber was ich ja in meinen Büchern in den letzten Jahren immer wieder beschrieben habe, man kann aber auch die Leber entfetten, wenn man es richtig macht, selbst ohne, dass man abnimmt, ohne, dass man kalorienarm lebt. Mhm. Und das sind dann Maßnahmen, die dann eben in Richtung sehr stark kohlenhydratreduzierte Kostformen, viel Gemüse, viel Öl, Olivenöl vor allen Dingen, Fischöle, ganz wichtig, Omega-3-Fettsäuren. Das hilft dann, die Leber zu entfetten, selbst wenn man gar nicht niedrigkalorisch isst.
Also Nikolai, ich muss dich unterbrechen. Wie kann es sein, dass wenn man fett isst, also einfach ungesättigte Fettsäuren aus dem Olivenöl oder mehrfach ungesättigte aus dem Fischöl oder aus dem Algenöl, was du eben erwähnt hast. Wie kann das sein, dass die Leber dann entfettet? Weil sie kriegt doch neues Fett.
Ja, also die Omega-3-Fettsäuren haben ja die Wirkung, dass sie Gene aktivieren oder blockieren oder hemmen können. Das sind also biologisch hochaktive Substanzen. Und die Omega-3-Fettsäuren, also nicht die aus dem Rapsöl, sondern die aus dem Fisch, die hochungesättigten, langkettigen, die haben eigentlich so vier Angriffspunkte an der Leber. Das eine ist, sie hemmen Gene in der Leber, um aus Kohlenhydraten Fette zu bilden. Also das wird blockiert, oder nicht komplett, aber reduziert. Das zweite ist, diese Omega-3-Fettsäuren aktivieren Gene, um die Fettverbrennung in der Leber anzukurbeln. Mhm. Man wird damit natürlich fettlos. Mhm. Das dritte ist, dass Omega-3-Fettsäuren dafür sorgen, dass mehr Gallensäuren ausgeschieden werden über den Gallengang. Ja, und da sind Fette drin und Cholesterin drin, hilft die Leber zu entfetten. Und schließlich wirken die ein auf unsere Fettzellen und sorgen dafür, dass unsere Fettzellen nicht mehr so entzündungsgefährdet sind, also mindern die Entzündung im Fettgewebe. Und das hilft wiederum, den Fetteintrag in die Leber zu minimieren, weil kranke Fettzellen geben Fett an die Leber ab. Mhm. Also so haben wir vier nachgewiesene Wege, biologisch plausible Wege, warum die Gabe von Omega-3-Fettsäuren hilft, die Leber zu entfetten.
Und wie macht, also das muss man immer wieder sich verinnerlichen, dass Fette sehr unterschiedliche Funktionen haben, je nachdem, welche Fettsäuren in ihnen vorherrschen.
Genau. Und beim Olivenöl hat man wohl festgestellt, beim nativen Olivenöl, da sind auch wiederum sekundäre Pflanzenstoffe noch drin, also nicht im hochgereinigten, raffinierten. Einer davon heißt Hydroxytyrosol, und von dem weiß man aus Tierexperimenten, dass es tatsächlich hilft, die Leber zu entfetten und die Entzündung aus der Leber rauszunehmen. So kann man auch vielleicht verstehen, warum in Studien, wo mehr Fett gegeben wurde, Menschen mit Fettleber statt Kohlenhydraten mehr Fett, Kohlenhydrate reduzieren, mehr Fett reingegeben als Olivenöl, dass die Leber entfettet, auch wenn man gar nicht abgenommen hat.
Nun denke ich ja immer aus Sicht der Lebensqualität und was das eigentlich auf dem Teller jetzt bedeutet. Ja. Also wie schmeckt mir das eigentlich? Und dann haben wir eigentlich eine Win-Win-Situation, genau. Weil mehr Fette bringt immer mehr Aroma, oder?
Bringt ja, Spaß. Mehr Aroma, mehr Geschmack, mehr Spaß.
Sättigt auch so gut, ja. Also ich habe ein ganz anderes Bauchgefühl nach solchen
Mahlzeiten. Und der Cholesterinspiegel sinkt mit dem Olivenöl auch. Mhm. Also das hat auch sozusagen diese cholesterinsenkende Wirkung, obwohl der Effekt natürlich im normalen Leben eher gering ist. Aber es ist zumindest nachweisbar, dass das funktioniert.
Mhm. Und
übrigens, Omega-3-Fettsäuren senken nicht den Cholesterinspiegel, die senken die Triglyceride, ja, weil die Leber nicht mehr so viel Fett abgibt.
Das ist immer noch mal wichtig fürs innere Protokoll. Und wenn man dann auf die Blutwerte achtet, worauf man achtet, dass man merkt, okay, das eine senkt beispielsweise das LDL, das andere erhöht das HDL, das nächste erhöht vielleicht oder erniedrigt das Non-HDL oder die Triglyceride. Das heißt, wir haben ja im Labor ganz viele verschiedene Dinge, die wir beobachten können. Würdest du eines dieser Parameter vorausstellen und sagen, das ist eigentlich der wichtigste, um das Herz zu schützen?
Nein, ich glaube, das macht wenig Sinn. Es kommt auf das Gesamtrisiko an. Ich bin kein Mediziner, ich bin kein Arzt. Also ich bin da immer sehr zurückhaltend mit klaren Positionierungen. Aber ich glaube, viele Ärzte werden mir jetzt zustimmen, es kommt auf das Gesamtrisiko an. Also auf das Alter mal angefangen, auf die Konstitution, auf die körperliche Aktivität, auf die Fitness. Rauchen, nicht rauchen, schlafen, nicht schlafen.
Stress,
Zuckerstoffwechsel, gestört oder nicht gestört, insulinresistent oder insulinsensitiv, viele Faktoren spielen da rein, und LDL ist eben ein Rädchen in diesem ganzen Uhrwerk.
Ja, das sehr an Dominanz gewonnen hat, was wir aber heute wieder in Abrede stellen müssen, ob es das wirklich ist.
Das ist einer der Faktoren, der das Ganze mit beeinflusst, und wie gesagt, wir sind heute so weit, und es wird natürlich, je mehr wir wissen, immer komplexer und komplizierter. Und eins möchte ich auch nochmal klar sagen, also unter strengsten Bedingungen, unter strengst kontrollierten Bedingungen, wenn man alles richtig macht, von Wissenschaftlern betreut, von Diätassistenten betreut und beraten, sind Cholesterinsenkungen, LDL-Senkungen von 10% realistisch. Das ist aber im freien Leben zu Hause schon kaum machbar. Also wenn jemand wirklich eine nachweisbare Fettstoffwechselstörung hat mit klinisch auffälligen, relevanten LDL-Werten, also zu hoch als Risikopatient, dann würde ich immer dazu raten, dass man Medikamente einsetzt, die Statine, die hier wirklich eine ganz klare, deutliche Wirkung haben, und was man mit Ernährung nie erzielen kann.
Wenn es arg fortgeschritten ist, jetzt haben wir in der Ernährungsberatung ja häufig noch das Glück sozusagen, dass wir Menschen frühzeitig erkennen. Also wenn wir ambulant arbeiten, nicht im klinischen Setting, sind die Kolleginnen ja diejenigen, so wie meine Praxis beispielsweise, andere als diejenigen, die in der Klinik, in der Herzklinik beispielsweise arbeiten. Das heißt, wir sehen ja frühzeitig Laborparameter, wo man sagen kann, da könnte was sein, und dann ist die Rücksprache mit Ärzten beispielsweise notwendig oder nochmal reinschauen, ja, was kann Ernährung da bewegen und zu motivieren auf hochwertige Lebensmittel und
ähnliches. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mhm, und es gibt auch eine wissenschaftliche gute Begründung über zwei Studien. Es gibt wirklich weltweit zwei hochwertige, randomisiert kontrollierte Diätstudien. Die eine ist in Lyon durchgeführt worden, die sogenannte Lyon Study, und die andere ist in Spanien durchgeführt worden, heißt Predimed-Studie. In beiden Studien konnte die Sterblichkeit mit der gewählten Studiendiät signifikant gesenkt werden, die Herzinfarktrate signifikant gesenkt werden, der Cholesterinspiegel ist kaum beeinflusst worden, jedenfalls nicht statistisch signifikant. Und wie erklärt man sich das nun? Das waren Umstellungen in Richtung mediterrane Ernährung. Also es gab zwar auch mehr Öl, aber es gab auch mehr Nüsse, es gab auch mehr Gemüse und weniger Stärke. Und also eine Vielzahl von Interventionen wurde hier geleistet. Und ohne das LDL signifikant gesenkt zu haben, ist die Herzinfarktrate nachweislich aber abgesunken.
Das ist doch... Also ich freue mich so sehr über diese Art der Studien, weil das einfach nochmal deutlich macht, dass man mit Lebensmitteln und mit der richtigen Kombination, die wir alle aus dem Urlaub kennen, tatsächlich auch einiges, genau, bewegen können. Jetzt hast du ja diese Arbeit geschrieben mit Kollegen zusammen, sage ich mal im weiteren Sinne, die nennt sich gesättigte Fettsäuren und kardiovaskuläres Risiko. Und das ist ja eine, ich sage jetzt mal, eine Kombination von Autoren, die es in sich hat. Willst du was sagen zu den anderen Autoren?
Ja, zunächst mal, die Arbeit ist in vielleicht im, ja, wichtigsten deutschen Fachblatt, Fachzeitschrift für Kardiologie, also für Herzmedizin, erschienen. Die Zeitschrift heißt Herz. Mhm.
Und kommt dort, wenn ich dir das mal, also die kommt ja auf sehr, sehr hohe Klickzahlen, weil, genau, sie einfach so anerkannt ist, ja, und so, auch wahrscheinlich sehr bahnbrechend ist.
Ja, ich bin da wirklich sehr glücklich, dass ich Co-Autoren bekommen habe, die hier mit Engagement mitgearbeitet haben. Zuallererst Frau Dr. Katharina Lechner aus dem Herzzentrum in München, mhm, und dann zwei Kardiologieprofessoren aus Halle, aus der Universität von Halle. Vor allen Dingen der Name Weingärtner, Professor Weingärtner, ist sicherlich besonders interessant in diesem Zusammenhang, denn er ist der Vorsitzende der sogenannten Lipidliga. Und die Lipidliga waren unter anderem diejenigen, die mich vor 20, 30 Jahren ja massiv bekämpft haben. Sie waren von der Margarineindustrie damals noch unterstützt. Und Herr Professor Weingärtner ist ein relativ junger Professor, der in den letzten Jahren erst da in den Vorsitz gekommen ist und der die Datenlage auch entsprechend beobachtet hat und sich hier sehr, 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 wie soll ich sagen, engagiert gezeigt hat und bereit war, hier mitzuschreiben und seine Expertise hier mit einzubringen und also voll hinter dem steht, was hier geschrieben ist. Mhm. Und hier habe ich also all das zusammengefasst, zumindest die wichtigsten neuen Erkenntnisse zu dieser Datenlage.
Spannend ist auch, wenn man sich diesen Artikel, und ich werde ihn in die Shownote stellen, der ist ja da downloadbar, kostenfrei downloadbar und ist auch deutschsprachig, selbst für diejenigen, die sich mit englischer Originalliteratur schwer tun, es ist alles auf Deutsch und verständlich, wenn man sich in diese Materie reintun möchte. Und eines der Dinge, die ich dort auch gern las, war, dass das nicht so sehr vom Körpergewicht abhängt, also mit anderen Worten, dürfen Menschen mit Übergewicht jetzt auch mehr Fett essen? Dürfen sie auch mehr Käse essen? Dürfen sie auch häufiger zur echten Sahne greifen?
Also Übergewicht wird ja über BMI definiert und auch dieses Thema müsste man eigentlich über Bord werfen, denn wie viel man auf der Waage wiegt, das ist nicht entscheidend. Mhm. Entscheidend ist, wie verfettet unsere wichtigsten Organe sind. Die Leber an erster Stelle, die Bauchspeicheldrüse, das Herz, der Herzmuskel. Fetteinlagerungen in der Niere, all das fördert Störungen in diesen Organen, darauf kommt es an. Und die gibt es eben bei schlanken Menschen wie bei übergewichtigen Menschen. Also man müsste viel genauer hingucken, nämlich in den Körper hineingucken. Und es ist halt nicht so einfach, man sieht das nicht so gut und man kann es nicht einfach nehmen. Mhm. Und ja, wenn jemand eine Fettleibigkeit hat, übergewichtig ist und hat sein Fett unter der Haut gespeichert und ist vielleicht auch noch körperlich recht aktiv, dann macht das eigentlich kein Risiko. Und dann kann man auch ihm mit gutem Gewissen sagen, iss, was du willst und am besten gemischt und frisch und naturbelassen und mediterran, und mehr kann man ihm ja schon kaum raten. Ja,
wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht, weil wir die Ernährungsberatung auf mehrere Beine stellen. Für mich immer ganz wichtig, wie geht's meinen Patienten, wie geht's den Klienten mit dem, was sie essen, und dann freut es mich immer, dass man wirklich leckere, gute, hochwertige Lebensmittel empfehlen darf, mit bestem Gewissen. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch in die Blutwerte schauen, weil sich manches, was sich da anbahnt, überhaupt nicht als Schmerz zeigt, sondern erhöhte Cholesterinwerte, erhöhte Zuckerwerte tun ja nicht weh. Und dann ein weiterer Aspekt, den wir immer mit berücksichtigen, ist die Körperzusammensetzung.
Ja, also, aber es gibt zu dem, was ich gerade gesagt habe und was zu dir und zu deinen Aussagen auch passt, es gibt so eine, wie soll ich sagen, einen Marker, den man schon beachten könnte, das ist das Verhältnis von Triglyceriden, Triglyceridspiegel zu HDL-Cholesterin. Mhm. Und wenn dieses Verhältnis sehr hoch ist, also hohe Triglyceride im Verhältnis zum niedrigen HDL, wenn diese Verhältniszahl auseinandergeht, dann ist es ein ziemlich klarer Hinweis, dass Insulinresistenz dahinter steht. Mhm. Und mit Insulinresistenz haben wir eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. Und bei diesen Menschen ist es wirklich am aller sinnvollsten, den Hebel erstmal bei den Kohlenhydraten anzusetzen. Und zwar die raffinierten, die stärkereichen, zuckerreichen, raffinierten rauszunehmen. Und die hauptsächliche Kohlenhydratzufuhr über Gemüse und Hülsenfrüchte zu gestalten.
Und jetzt müssten wir eigentlich über Nutri-Score sprechen, was wir nicht machen, weil der so viele Fehler hat. Oder möchtest du was sagen?
Nein, das machen wir dann.
Das machen wir ein anderes Mal. Zurück aber nochmal zu dem Artikel, der mir auch nochmal so die Augen öffnete, dass es immer wieder um die Qualität von Lebensmitteln geht, dass es um die Lebensmittelmatrix geht, und weil wir heute ja als großes Thema die gesättigten Fettsäuren haben, möchte ich einfach nur noch mal deutlich machen. Es geht also bei den Milchprodukten tatsächlich jedes vollfette Milchprodukt als eines, das wir wählen dürfen. Spielt die Fermentation eine Rolle?
Ja. Die Verarbeitung? Also, zunächst mal ist ja, glaube ich, ziemlich einleuchtend. Butter ist was anderes als Käse. Mhm. Da ist zwar das gleiche Fett drin, mhm, aber in der Butter ist es rein. Mhm. Und im Käse oder in der Milch oder im Joghurt oder im Kefir haben wir ja noch ganz viele Begleitstoffe, mhm, die alle einen Einfluss haben auf unseren Körper. Mhm. Und was man mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist, dass diese ganzen Produkte, die also noch eine vollständige Matrix, mhm, haben, in denen das Fett eingebunden ist, haben alle durch die Bank keine Risikoerhöhung gezeigt. Ja, bei der Butter sieht man ein leichtes LDL-Anstieg, bei Käse oder bei Joghurt, bei Kefir sieht man das nicht. Mhm. Und bei Butter sieht man auch kein Herzinfarktrisiko. Ne? Aber trotzdem, es ist etwas anderes. In der Lebensmittelmatrix eingebunden wirken eben die vielen Begleitstoffe mit, mhm, und das darf man nie vergessen. Gesättigte Fettsäuren in Reinform testen und das auf Lebensmittel zu übertragen, ist völliger Unsinn. Das, mhm, muss endlich verschwinden. Mhm. Mhm. Was ich aber gerne noch sagen würde, ist, das Milchfett hat einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren, und dann heißt es oft, tierische Fette seien ganz allgemein ja, überwiegend gesättigt.
Ja, wir redeten gerade in der Praxis darüber mit einer meiner Praktikantin jetzt aktuell, und sie sagte, warum ist das eigentlich so, dass wir das lernen, dass viel gesättigte Fettsäuren im Fleisch sind?
Ja, also ich meine, Adam Riese, nicht? Man muss ja nur einfach addieren, sich eine Nährwerttabelle holen und nachgucken, welche Fette sind im Fleisch, im Geflügel, im Schwein, und dann addiert man auf und dann stellt man fest, huch, die sind ja gar nicht überwiegend gesättigt, sondern überwiegend ungesättigt.
Ja. Ja,
also das im Rinderteig findet man Hälfte, Hälfte etwa. Mhm. Ja. Mhm. Aber im Muskelfett vom Rind hat man schon mehr Ungesättigte als Gesättigte. Mhm. Beim Schweinefett haben wir 60% Ungesättigte. Beim Entengeflügel, also Hühner, Enten, Gänsefett haben wir 70% Ungesättigte. Und die Fischfette sind 80% Ungesättigte. Das sind ja auch tierische Fette. Ja. Nur das Milchfett hat tatsächlich überwiegend gesättigte Fettsäuren, aber davon sind eben ganz viele kurzkettige, mittelkettige, langkettige, die alle viele tolle Eigenschaften haben und im Körper wichtige Effekte ausüben. Und drei davon sind eigentlich nur diskussionswürdig.
Das heißt, wir dürfen jetzt auch wieder das Fleisch, also das Züricher Geschnetzelte essen?
Ja klar, also beim Fleisch kommen wir natürlich auf ganz andere Themen noch und Umwelt und was der Teufel
ist. Aber erstmal ist das Fleisch an sich.
Tierhaltung. Ja, und da gibt es ja ganz viele sehr gut gemachte Studien, wenn man also Fleisch unter kontrollierten Bedingungen zuführt dem Menschen, dann finden sie überhaupt nicht das geringste an Anstieg an Cholesterin im Blut. Mhm. Ja, im Gegenteil, man findet dann sogar eine leichte Senkung. Nicht, dass das jetzt klinisch irgendwie relevant wäre, aber die Vorstellung, dass man von einem Stück Fleisch auf einmal einen hohen Cholesterinspiegel bekommen würde, ist absolut völlig irrsinnig. Mhm. Das ist nie gezeigt worden. Ja, das ist reine Vorstellung, das hat so zu sein, weil da sind ja gesättigte Fettsäuren drin, obwohl sie ja in der Minderheit sind.
Mhm. Gibt es noch einen Unterschied, ob ich jetzt, wenn das Fleisch, gerade das Schweinefleisch hat ja einen sehr schlechten Leumund, also dass man sagt, Bacon beispielsweise, der schöne Schweinespeck, wenn wir ihn essen, im Vergleich zum Schweinefilet, also das magere Schweinefilet versus der Bacon, würdest du da Unterschiede machen wollen? Also natürlich geschmacklich, ist klar, aber gesundheitlich?
Naja, also es kommt ja auch auf die Dosis an. Mhm. Ich esse ein Filet, esse ich vielleicht 150 Gramm und ich esse ja nicht 150 Gramm Bacon. Also wenn ich ein, zwei Scheiben Bacon zu meinem Salat oder zu meinem Fleisch oder was auch immer esse, dann spielt das sicherlich keine große Rolle. Mhm.
Ja, okay.
Außerdem ist es ja überwiegend ungesättigt und hat keinen negativen Einfluss auf den Cholesterinspiegel.
Also bahnbrechendes. Und wir haben ja damit angefangen, dass wir heute gesagt haben, es, so wie in dem ersten Video auch schon, wo wir über die Diabetes-Leitlinien gesprochen haben, hat sich in diesem Bereich auch noch viel, viel getan.
Und bitte, wer mir nicht glaubt, Deutsche Diabetesgesellschaft 2021, neue Ernährungsempfehlungen, nachlesen, genau. Da steht das drin.
Ja, richtig. Also wir haben das in den Shownotes des letzten Videos eben auch mit reingefügt. Also man findet das ganz leicht. Wer ist denn jetzt das schwarze Schaf unter den Fettsäuren? Gibt es noch irgendwie Fettsäuren, wo du sagst, oh, bei denen müsste man tatsächlich vorsichtig sein? Dass man
also am ehesten sind es die Transfettsäuren und zwar muss man da ja auch unterscheiden zwischen den natürlich vorkommenden und den industriell hergestellten, die also sozusagen nebenbei entstehen durch die Härtung von Ölen. Wenn man aus Öl eine Margarine machen will, dann werden Härtungsprozesse notwendig sein und bei diesen Prozessen entstehen eben gewisse Mengen an sogenannten Transfettsäuren. Früher waren die mit hohem Anteil enthalten, also in der Zeit, als ich an der Uni studierte und von der Uni abging, waren in diesen Margarinen 40-50% der ungesättigten Fettsäuren in Transform und haben wahrscheinlich mehr Herzinfarkte ausgelöst als geschützt. Und heutzutage mit modernen Verfahren kann man diesen Anteil an Transfettsäuren stark reduzieren. Und wenn man dann Margarinen einsetzt, die als Diätmargarinen ausgewiesen sind, dann hat man vielleicht 1-2% Transfettsäuren noch drin. Trotzdem, für mich gibt es keinen Grund, eine Margarine zu verzehren. Das findet in meinem Leben nicht statt, braucht kein Mensch. Was man bei den Transfettsäuren eben noch unterscheiden muss und wissen muss, im Organismus von Wiederkäuern entstehen durch diese bakterielle Vergärung natürliche Transfettsäuren. Und zum Beispiel dann, die gehen in die Milch über, die gehen in diese, dann durch ins Milchfett, in die Sahne, in die Butter, aber auch ins Fleisch über. Und diese Transfettsäuren sind eigentlich weitgehend freigesprochen. Also für die sieht man diese Risiken nicht, die man für die industriellen oder industriell hergestellten Transfettsäuren doch findet.
Und das ist ganz interessant, wer in den USA ist oder in Kanada, der findet auf der Nährwerttabelle tatsächlich die Transfettsäuren, die industriell hergestellt sind, mit aufgelistet. Das machen wir hier in der EU noch nicht. Denkst du, das wäre eigentlich eine bessere Deklaration als die, mit der wir uns jetzt rumschlagen müssen?
Ja, also ich bin auf alle Fälle glücklich, dass nicht Transfettsäuren deklariert werden müssten, weil dann würden in den Milchprodukten überall Vorsichtsausrufezeichen stehen. Und das wäre ja völlig ungerechtfertigt, weil eben für Milchprodukte überhaupt das kein Risiko festzustellen ist.
Und das war eben das, was du mir damals schon sagtest, vor Jahren, als ich in Kanada war. Und dann dachte ich, jetzt mache ich mich mal schlau. Und dann wir sind über New York gereist und ich war bei Whole Foods und die sind ja sehr, sehr gut auch aufgestellt, viele tolle Produkte und ich war am Käseregal und dann dachte ich, so jetzt die Transfettsäuren, wo sind sie? Und tatsächlich ist es so, dass die natürlichen Transfettsäuren nicht aufgeführt werden müssen, nur die industriell hergestellten. Also ich bin dann in die anderen Regale gegangen und da hat wirklich die USA bzw. Kanada eine bessere Deklaration als die, die wir derzeit haben.
Ja, sie differenzieren. Ich fürchte, bei uns ist die Lobby so stark, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird.
Wir können ja mal schauen und wir werden es mit großen Augen beobachten und neugierigen Augen weiterhin beobachten. Wir wollen mal zusammenfassen für heute. Also, wir können sagen, wenn es um die Herzgesundheit geht, dann spielen immer die Lebensmittel insgesamt und nicht einzelne Stoffe in den Lebensmitteln eine Rolle.
Richtig.
Würdest du da zustimmen?
Absolut, ja.
Und diese Lebensmittel sind bestmöglich natürlich, im natürlichen Verbund wenig verarbeitet.
Richtig.
Danke. Mit am besten mit einer großen Portion Gemüse dazu und eher, wenn es schon in der eine Leberverfettung vorliegt, kohlenhydratarm.
Ja. Ja. Stärke und Zucker runterfahren.
Damit die Leber entlastet wird, genau. Sozusagen, und dann auch weniger Cholesterine abgibt, um das Herz zu schützen. Wir müssen bei den Menschen unterscheiden, dass die sehr, also wir alle sehr unterschiedlich sind, wie wir Cholesterine aufnehmen, sie transportieren, verstoffwechseln. Häkchen hinter?
Ja, absolut.
Okay. Und dann vielleicht hast du noch einen Aspekt. Ich würde sonst noch mal das böse Wort des Nutri-Scores nehmen, über das wir uns ja sehr ärgern können.
Ach, ich würde lieber eine eigene Folge damit machen.
Okay, da machen wir eine eigene Folge und dann danke ich dir, Nikolai, heute wieder für die vielen, vielen Erklärungen, Aussagen, Erleuchtendes. Ich habe es ja schon kundgetan. Ich folge deinen Vorträgen, ich folge deinen wissenschaftlichen Ausarbeitungen und all dem, was du sonst so auch in Publikationen, in Büchern kundtust. Und es ist tatsächlich so, dass man immer wieder was lernen kann. Und ich auch immer wieder. Ich möchte erstmal bei mir bleiben und ich dankbar bin, dass du es so hier auch in diesem Rahmen preisgibst.
Aber ich lerne ja selber dazu. Ich erfinde das ja nicht, sondern ich bin eben aktuell jeden Tag, recherchiere ich, was gibt es an neuen Studien, neuen Erkenntnissen und die wichtigen versuche ich zu vermitteln, zu verbreiten. Also ich lerne ja selber ständig dazu und insofern macht es mir auch immer noch Spaß nach all den Jahren, weil man eben nie auslernt.
Auf unsere Neugier und alles das, was noch kommt. Ich freue mich auf das nächste Gespräch.
Zum Wohl.